I surf, I ride. Das ist der Leitspruch. Wenn du an einen Militär-Motorradclub denkst, was kommt dir da so als erstes in den Sinn? Wahrscheinlich so ein Klischeebild, oder? Aber das, was wir heute vor uns haben, ist was völlig anderes. Wir sprechen über die Green Knights MMC. Das ist kein Club, der irgendwie Territorium beansprucht oder sich in Konflikte einmischt. Nein, ihr Fundament ist Kameradschaft. Zwischen Veteranen, Reservisten und ja, aktiven Soldaten. Und du hast uns da ein ganz außergewöhnliches Dokument geschickt. Die komplette Verfassung und Bylaws des Chapters 126 aus Hessen. Gültig ab dem 1. Januar 2026. Das ist im Grunde die DNA dieses Clubs in Schriftform. Unsere Mission für heute ist also, gemeinsam diese DNA zu entschlüsseln. Wir wollen rausfinden, was es wirklich bedeutet, ein Green Knight zu sein, jenseits der Oberfläche. Von ihrem fast schon philosophischen Ehrenkodex über die straffe Führung bis hin zu den Regeln, die jeden Aspekt des Clublebens definieren. Das wird ein wirklich tiefer Einblick in eine hochstrukturierte Welt, die auf zwei Rädern unterwegs ist.
Ja, und das ist ein super wichtiger Punkt, denn dieses Dokument ist so viel mehr als eine Vereinsordnung. Es ist der Versuch, eine komplette Kultur, eine Ethik in ein Regelwerk zu gießen. Auf fast 50 Seiten wird hier definiert, wie man nicht nur als Clubmitglied, sondern im Grunde als Mensch handeln soll. Es ist unglaublich
verankert. Die Werte sind Ehre, Wahrheit, Respekt, Unterstützung, Loyalität, Engagement und Nächstenliebe. Das allein ist schon ein starkes Statement. Aber was mich wirklich fasziniert hat, ist die Anlage 4. Etwas, das sie The Old Code of the Knights nennen, also den alten Kodex der Ritter. Da stehen Sätze wie »Seine Klinge verteidigt die Hilflosen« oder »Seine Worte sprechen die Wahrheit«. Mal ehrlich, das klingt ja fast wie aus einer Artus-Sage. Wie passt denn so eine romantische, fast schon überhöhte Selbstbeschreibung zum Alltag eines Motorradclubs im 21. Jahrhundert? Ist das gelebte Realität oder eher ein Ideal?
Darin liegt die psychologische Genialität dieses Dokuments. Dieser Kodex ist das philosophische Fundament. Er schafft einen Mythos, eine Erzählung, die über dem Alltag steht. Jede Regel, egal wie bürokratisch sie vielleicht klingt, lässt sich auf diese Grundwerte zurückführen. Und das unterscheidet sie eben fundamental von anderen Clubs. Die Selbstbezeichnung als Military Motorcycle Club, also MMC, ist dabei kein Zufall. Es ist eine bewusste, eine scharfe Abgrenzung zu sogenannten Outlaw-Clubs. Es geht um Disziplin und Ansehen. Nicht um Gesetzlosigkeit. Und dieser Anspruch wird in Artikel 3.4.4 auf die Spitze getrieben. Jedes Mitglied repräsentiert nicht nur den Club, sondern auch die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland. Stell dir mal diesen Druck vor.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ist das für die Mitglieder eher eine Bürde oder eine Quelle des Stolzes? Dieser ständige Druck, ein Vorbild sein zu müssen, selbst wenn man nur privat unterwegs ist.
Ich vermute, es ist genau das, was viele von ihnen suchen. Im Militärdienst ist man ja immer Repräsentant einer größeren Einheit. Und diese Satzung, die überträgt dieses Gefühl von Verantwortung und ja, von Bedeutung ins zivile Leben. Jede Ausfahrt wird so zu einer Art Mission, bei der das Ansehen auf dem Spiel steht. Das gibt dem Ganzen einen tieferen Sinn, der weit über ein einfaches Hobby hinausgeht. Es ist eine Fortsetzung einer Identität, die Sie kennen und die Sie schätzen.
Das haben Sie bis ins kleinste Detail bedacht. An der Spitze stehen die Top 4: President, Vice President, Secretary und der Sergeant at Arms. Mich hat ein Detail beim Präsidenten stutzig gemacht. Er stimmt normalerweise bei Wahlen nicht mit ab, hat aber bei einem Putt die entscheidende Stimme. Das ist doch eine interessante Machtbalance.
Ja, das ist eine klassische Führungsfigur nach dem Prinzip Primus inter pares, der Erste untergleichen. Er soll leiten und moderieren, aber nicht die alltäglichen Entscheidungen dominieren. Seine Stimme wird erst dann entscheidend, wenn die Gruppe gespalten ist. Das bewahrt seine Autorität für die wirklich kritischen Momente. Er steht sozusagen über den Fraktionen, nicht in ihnen.
Gut, das ist nachvollziehbar. Aber dann kommen wir zum Sergeant at Arms. Laut Satzung ist er für die Sicherheit des Präsidenten, die Durchsetzung der Regeln und die Schlichtung von Streitigkeiten verantwortlich. Er untersucht sogar Verstöße von Mitgliedern. Moment mal, Das ist ja interne Polizei, Staatsanwalt und Richter in einer Person. Das klingt nach einer enormen Machtkonzentration. Gibt's denn in der Satzung irgendeinen Mechanismus, der verhindert, dass diese Macht missbraucht wird?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und die Antwort liegt weniger in einem formalen Kontrollgremium als vielmehr in der Struktur selbst. Die Wahl in diese Position setzt ein extremes Maß an Vertrauen der Mitglieder voraus. Man wählt quasi den untadeligsten Charakter, von dem man annimmt, dass er fair und nach den Buchstaben der Satzung handelt. Es ist ein System, das stark auf persönlicher Ehre und der sozialen Kontrolle der Gruppe basiert. In so einer engen Gemeinschaft würde ein Machtmissbrauch sofort auffallen und geahndet werden. Es ist das militärische Prinzip. Autorität kommt mit enormer Verantwortung. Und dann gibt es ja noch eine andere, sehr unmittelbare Form der Autorität, den Road Captain.
Ja, auf den wollte ich auch zu sprechen kommen. In Artikel 2.6.4 steht, er hat das unangefochtene Recht, einem Mitglied die Teilnahme an einer Fahrt zu untersagen, wenn dieses die Sicherheit oder das Ansehen des Clubs gefährdet. Das Wort unangefochten ist hier entscheidend. Das bedeutet, auf offener Straße, kurz vor Abfahrt, kann eine einzelne Person sagen, du fährst heute nicht mit. Und es gibt keine Diskussion. Das ist eine immense Autorität.
Absolut. Und das zeigt, wo die Prioritäten liegen. Die Sicherheit der Gruppe und ihr öffentliches Bild stehen über dem Wunsch des Einzelnen, an einer Ausfahrt teilzunehmen. Der Road Captain ist in diesem Moment nicht nur der Tourguide, er ist der Hüter der Reputation des Clubs in Echtzeit. Stellt er fest, dass ein Motorrad nicht verkehrssicher ist oder ein Mitglied sich daneben benimmt, hat er die Pflicht und das Recht, sofort einzugreifen. Das ist gelebte Umsetzung des Ehrenkodex unter Realbedingungen.
Okay, eine so disziplinierte Gruppe braucht natürlich auch einen strengen Auswahlprozess. Das bringt uns zu der zentralen Frage. Wer darf überhaupt ein Knight werden? Die Grundvoraussetzungen sind klar. Aktiver Soldat, Veteran oder Reservist der Bundeswehr oder einer NATO-Streitkraft. Und man braucht ein Motorrad mit mindestens 250 Kubik. Und ganz wichtig, eine Mitgliedschaft in einem Outlaw-Club ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Aber selbst wenn man all das erfüllt, ist man ja noch lange kein Mitglied.
Nein, überhaupt nicht. Dann fängt der eigentliche Test erst an. Es folgt eine mindestens 6-monatige Probezeit als Rekrut. Man muss an Sitzungen und Ausfahrten teilnehmen und beweisen, dass man nicht nur die Regeln kennt, sondern sie auch verinnerlicht hat.
Und am Ende dieses Prozesses steht eine Hürde, über die ich wirklich gestolpert bin, die Abstimmung. Um Vollmitglied zu werden, braucht es eine einstimmige Wahl. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine einzige begründete Gegenstimme eines einzigen Vollmitglieds in Good Standing reicht aus, um die Aufnahme zu blockieren. Das ist doch in der Praxis eine fast unmöglich zu nehmende Hürde. Warum setzen die so hoch an? Geht's da nur um Vertrauen oder steckt da mehr dahinter?
Das ist eine exzellente Beobachtung. Diese Regel ist der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Clubphilosophie. Es geht um absolute Kohäsion. Der Club sieht sich als eine Kette. Und jedes Mitglied ist ein Kettenglied. Ein einstimmiges Votum stellt sicher, dass es keine Zweifel, keine Vorbehalte und keine, ja, schwachen Glieder gibt. Jeder muss für den neuen Bruder zu 100% bürgen können. Das schafft ein unglaublich starkes Band, birgt aber natürlich auch die Gefahr von Konformitätsdruck. Es ist der ultimative Mechanismus, um die Homogenität und Stabilität der Gruppe zu sichern. Und diese Gruppe ist erstaunlich differenziert. Es gibt ja nicht nur Vollmitglieder.
Du sprichst die Auxiliary-Mitglieder an, eine Art, ja, adoptiertes Mitglied, oft aus dem engsten Familienkreis. Sie tragen einen eigenen Aufnäher, haben sogar Stimmrecht, können aber keine Vorstandsämter bekleiden. Das finde ich einen ziemlich cleveren Weg, um die Familien zu integrieren, ohne die militärische Kernidentität aufzuweichen.
Genau. Es verhindert, dass das Clubleben zum Spaltpilz in der Familie wird. Aber der entscheidende Faktor, der das gesamte System zusammenhält, ist der Status. Ob du deine Rechte wahrnehmen kannst, ob deine Stimme zählt, all das hängt an zwei Worten. In good standing. Dieser Status ist die eigentliche Währung des Clubs. Er bedeutet, du hast alle Pflichten erfüllt, Beiträge bezahlt, dich an die Regeln gehalten. Das Gegenteil ist not in good standing. Ein Zustand mit eingeschränkten Rechten nach einem Regelverstoß. Aber der Abgrund, die ultimative Konsequenz ist der Status Bad Standing.
Und die Folgen davon sind, so wie es in der Satzung steht, wirklich drakonisch. Das ist kein einfacher Rauswurf.
Überhaupt nicht. Bad Standing ist die soziale Exkommunikation. Es bedeutet den unehrenhaften Ausschluss. Du musst sofort alle Aufnäher und das Kalla, also den großen Rückenaufnäher, zurückgeben. Du erhältst ein lebenslanges Verbot, dem Club jemals wieder beizutreten. Und dein Ausschluss wird offiziell an alle Chapter weltweit gemeldet. Du wirst zur Persona non grata in einer globalen Bruderschaft. Der psychologische Einschlag davon muss für jemanden, der sich dieser Gemeinschaft verschrieben hat, verheerend sein.
Und das bringt uns zu den Symbolen. Denn diese Aufnäher sind ja viel mehr als nur Dekoration. Die Weste, so wird es in der Satzung deutlich, ist eine Uniform. Und ein entscheidender Punkt, der das untermauert. Die Weste und das Kalla sind und bleiben Eigentum des Clubs, nicht des Mitglieds. Das heißt, du verdienst dir das Recht, sie zu tragen, aber sie gehört dir nie wirklich. Das ist eine ständige, sichtbare Erinnerung daran, dass die Gruppe über dem Individuum steht.
Das ist der Punkt. Diese Weste ist eine visuelle Kommunikation von Identität, Zugehörigkeit und Status. Anlage 3 der Satzung zeigt ein exaktes Westen-Setup, das vorschreibt, wo jeder einzelne Patch zu sitzen hat. Der große Rückenaufnäher zentriert, der kleine MMC-Patch unten rechts daneben, vorne die Tapes für Club, Chapter und den Roadname. Das Ziel, so steht es wörtlich da, ist ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild. Individualismus, kreative Freiheit, absolut unerwünscht. Das erinnert stark an die Uniformvorschriften im Militär. Es geht darum, eine geschlossene, disziplinierte Einheit zu präsentieren.
Und diese Uniform verpflichtet. Artikel 3.5.7 sagt, jedes Mitglied fungiert als Sicherheitsbeauftragter. Das klingt erstmal abstrakt, aber es wird sehr konkret. Vorsätzlich unsicheres Fahren kann zum Ausschluss führen. Und das Fahren in eingeschränkter körperlicher Verfassung, also unter Einfluss, ist strengstens verboten. Aber jetzt kommt der entscheidende Satz. Die Kameraden sind explizit verpflichtet, einzugreifen und ein Mitglied daran zu hindern, so zu fahren.
Und das ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie der Ehrenkodex im Alltag lebendig wird. Man kann sich diese Szene richtig vorstellen. Das ist keine abstrakte Regel. Das ist ein Kamerad, der einem anderen den Motorradschlüssel abnimmt, vielleicht sogar gegen dessen anfänglichen Willen. Das ist gelebte Bruderschaft, die auch mal unbequem und konfrontativ werden muss, um zu funktionieren. Es schützt nicht nur das Leben des Einzelnen, sondern vor allem das öffentliche Ansehen des Clubs, das sie so mühsam aufbauen. Ein betrunkener Fahrer in Clubweste wäre eine Katastrophe für ihr Image. Diese Regel ist also kollektive Selbstverteidigung, in der Satzung verankert.
So, wenn wir all diese Fäden jetzt mal zusammenziehen, was für ein Bild ergibt sich da? Die Green Knights, so wie sie in dieser Satzung beschrieben sind, sind, ja, weit entfernt vom Klischee des freiheitsliebenden Bikers. Sie sind eine hochstrukturierte, fast paramilitärische Organisation für Militärangehörige. Ihr Leben wird bestimmt von einem strengen Ehrenkodex, einer klaren Hierarchie und einem Regelwerk, das jeden Aspekt ihres Zusammenseins definiert. Bis hin zur Anordnung der Aufnäher auf der Weste. Es ist eine Bruderschaft mit einem sehr, sehr detaillierten Handbuch.
Genau. Diese Satzung, die du uns geschickt hast, ist ein faszinierendes Dokument der Selbstorganisation. Es zeigt eine Gruppe von Menschen, die die Freiheit auf dem Motorrad suchen, sich aber gleichzeitig freiwillig einem Regelwerk unterwerfen, das in mancher Hinsicht rigider ist als viele zivile Gesetze. Das ist der eigentliche Kern. Es scheint hier nicht um die Freiheit von Regeln zu gehen, sondern um die Freiheit, die durch klare Regeln und eine verlässliche Struktur erst möglich wird. Und das wirft eine letzte spannende Frage für dich auf, über die du nachdenken kannst.
Okay, schieß los.
Wir haben über diesen scheinbaren Widerspruch gesprochen. Die Suche nach Freiheit in einem engen Korsett aus Regeln, die Sehnsucht nach Kameradschaft in einer strengen Hierarchie. Ist dieser Club für seine Mitglieder vielleicht eine Art Brücke? Eine Fortsetzung der vertrauten Welt des Militärs mit ihrer klaren Ordnung, Disziplin und ihrem tiefen Gemeinschaftsgefühl? In einer oft unübersichtlichen und individualisierten zivilen Welt? Und was sagt es über unsere Gesellschaft aus, wenn gerade die Menschen, die für sie gedient haben, ein so starkes Bedürfnis verspüren, sich solche festgefügten, wertebasierten Gemeinschaften neu zu erschaffen?